Also, wie ihr hier seht, es geht um den angepassten Sohn. Vielleicht habt ihr schon die Bibel aufgeschlagen. Lukas Kapitel 15, 25 bis 32. Und die erste Sache, die ich mit euch bedenken möchte, so der Einstieg, echt oder unecht, dabei sein oder knapp daneben sein oder Schein. Ja, das sind ja immer so Gegensätze, die manchmal sieht man nicht gleich. Aber bei diesem Gleichnis oder bei dieser Geschichte von dem angepassten Sohn und seinem liebenden Vater, sollten wir mal auch über unser eigenes Leben nachdenken. Es kann nämlich sein, dass bei dem ein oder anderen von uns diese Predigt Beklemmungen auslösen wird. Dieser Sohn könnte nämlich eine Warnung sein für dich. Und bitte, wenn Gott in dein Leben heute spricht, dann ignoriere das nicht. Übrigens, wenn du zum Gottesdienst kommst, so solltest du, ja, so sollten wir, ich bin ja eingeschlossen, ich stehe ja mit darunter, dann sollten wir offen sein. Und wenn Gottes Wort uns trifft, dann müssen wir das unbedingt ernst nehmen. Ja, unbedingt. Sonst ist es umsonst, zum Gottesdienst zu kommen. Dann leg dich lieber schlafen. Und Gott gebe uns beim Hören und beim Reden seine Gnade. Das ist wichtig. Wie gesagt, letzten Sonntag, oder das war vorletzten Sonntag bei der Taufe, da haben wir Anfang von dieser Geschichte gehört, von diesem Gleichnis, ja, das der Herr Jesus hier erzählt hat. Der Vater, der zwei Söhne hatte, wobei der Jüngere sein Erbe von dem Vater forderte, der ging dann bald los. Er brach alle Brücken ab und verschleuderte sein ganzes Erbe. Er hat durch sein maßloses Leben danach aber auch eine unglaubliche Not erfahren. Dann erinnerte er sich an seinen Vater, ging wieder zurück, wollte nicht mehr Sohn, sondern Tagelöhner bei seinem Vater sein. Auch wollte er seine Schuld und Rücksichtslosigkeit dem Vater bekennen. Also mit dieser Einstellung ging er nach Hause. Schon auf dem Rückweg kam ihm sein Vater entgegengelaufen. Und dieser Sohn erlebte dabei einen Vater, der ihm alles vergab, und er erkannte an seinem Vater, dass dieser nie aufgehört hat, ihn in einer tiefen und hingegebenen Liebe zu lieben. Der Vater machte ein Fest für seinen verlorenen und jetzt wieder heimgekommenen Sohn. Eine wunderbare Rückkehr und Aufnahme. Dieser Sohn hat in keinster Weise mit einer solchen Liebe gerechnet. Und sicher begann dieser Sohn auch den Vater mit großer Liebe wieder zu lieben. Die Herzen von Vater und Sohn haben sich hier verbunden. Wie geht's aber weiter? Wir lesen zuerst den Bibeltext. Da heißt es. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief seinen Knecht herbei und erkundigte sich, was das sei. Er sprach zu ihm, dein Bruder ist nach Haus, ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Im Gegensatz zu dem jüngeren Bruder war dieser Sohn keiner, der alle Brücken abbrach und mit dem Auszahlen des Erbes seinen Vater auch als tot erklärte. Er hat nicht mit Huren sich abgegeben und das Geld des Vaters so verbraten. Aber was fällt hier noch bei diesem Sohn auf? Was sagt er? Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sei. Ich habe den ersten Punkt genannt, Dienst ohne Erfüllung. Sehen wir die Verbitterung? So viele Jahre. Und das ist ja tatsächlich so. Über viele Jahre arbeitete der ältere Sohn im Betrieb seines Vaters. Er schuftete und erlebte wenig Freude, wenig Erfüllung. Er hielt sich an die Regeln, die bei seinem Vater herrschten. Und er tat das peinlichst genau. Nie habe ich dein Gebot übertreten, so war es zumindest in seinen Augen. Das konnte er sagen. Ganz anders war ja der jüngere Sohn. Der scherte sich um gar nichts. Der übertrat ständig die Gebote. Der lebte sein Leben, ohne nur im Geringsten an seinen Vater zu denken. Der warf das Geld mit vollen Händen hinaus. Ich hingegen, so der Ältere, ich habe viele Jahre nach deinen Geboten gelebt und mein Leben für deine Arbeit investiert. Was sehen wir daraus? Der Ältere hatte offensichtlich keine Erfüllung in seinem Leben. Lange Zeit konnte er dies unterdrücken. Vielleicht war es ihm nicht mal bewusst, dass er eigentlich ein Leben führte der Freudlosigkeit und der zusammengebissenen Zähne. Erst im Vergleich zu seinem verdorbenen Bruder, der von dem Vater so gut aufgenommen wurde, bricht es aus ihm heraus. Jetzt wird deutlich, was ständig bei ihm unter Dampf stand und was ihm zu schaffen machte. Er diente und bekam keine Anerkennung. Was sagt er noch? Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nie übertreten und nie belohnt. Nie einen Bock gegeben, damit ich fröhlich mit meinen Freunden sein kann. Lieber älterer Sohn, was ist wirklich der Grund, warum du dem Vater dienst? Bist du neidisch? Das scheint so. Warum? Weil du dich in Wirklichkeit um dich selber drehst. Du dienst und willst, dass dafür dein Vater dir mit einem Bock dankt. Wieso hast du mit deinen Freunden erst die Möglichkeit, fröhlich zu sein? Warum nicht in der Arbeit und im Dienst für deinen Vater? Ja, dein jüngerer Bruder führte offensichtlich ein rein egoistisches Leben, aber weißt du, dieses Leben ist dir nicht unbekannt. Du dienst nicht selbstlos. Du dienst nicht für eine höhere Sache. Du dienst nicht deinem Vater. Du dienst, damit du besser dastehst. Damit man gut von dir spricht, damit man dich belohnt, damit der Vater dir dankbar ist. Können wir dies, liebe Geschwister, auch für uns übertragen? Geht es um den Dienst, um unseren himmlischen Vater? Warum dienen wir? Oder auch, warum dienen wir nicht? Die gleiche Frage. Drehen wir uns in unserem Leben um uns selbst oder um Gott? Was ist es wirklich? Und da musst du dich selbst fragen. Überlegen wir zuerst, was bringt es mir? Oder ist es wirklich ein Trachten nach Gottes Reich? Bauen wir an unserem Leben oder bauen wir für Gott selbst? Was erfüllt dich wirklich? Was erfüllt dich wirklich? Ist es der schöne Urlaub, das neue Auto, die schöne Wandergegend, der Sport, das Chillen? Oder liegt unsere Erfüllung in der Hingabe an unseren Erretter Jesus? Ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Es geht mir nicht darum, dass man sich kein Auto kaufen darf oder kein Sport machen soll. In der Bibel wird auch positiv über Sport gesprochen. Kennt ihr die Stelle? Zeig sie euch. Die leibliche Übung nützt nicht überhaupt nichts, aber wenig. Aber es heißt nicht, sie ist unnütz, aber wenig. Solltet ihr wissen. Prioritäten setzen. Im Gegensatz dazu, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich. Das ist die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Was erfüllt uns wirklich? Wenn es in der Hingabe und der Dienst für meinen Retter ist, dann werde ich mich nicht mit anderen
vergleichen wollen. Also wenn das wirklich mein Leben erfüllt, den Dienst für meinen Erretter, dann habe ich ihn im Blick. Mancher hat seinen Dienst für Gott aufgegeben. Warum? Weil er sich sagte, warum soll ich mich noch abrackern? Die anderen, die sogar jünger sind als ich, die krümmen keinen Finger für das Reich Gottes. Sie sitzen zwar im Gottesdienst, damit sie selbst eine Predigt hören, und das war's dann auch. Sie kümmern sich doch gar nicht, wenn die Jugend oder die Jungschar untergeht oder ja, selbst wenn die Gemeinde stirbt, dann suchen sich halt eine neue, aber mit Herzblut sind sie nicht dabei. Kann man denken. Solche Gedanken können Diener Gottes entmutigen. Das Vergleichen aber, liebe Geschwister, bringt immer Schmerzen. Tu das nicht. Besinne dich, wem du dienst. Besinne dich, wer dein Leben gerettet hat und dich im Himmel haben will. Besinne dich, dass kein Glas Wasser, das du im Namen Jesu weitergibst, unbelohnt bleibt. Besinne dich, dass du an einer Arbeit stehst, die wichtigste und wertvollste Arbeit auf der ganzen Welt ist, im Reich Gottes mitzumachen, ist das höchste Privileg, das wir überhaupt haben können. Da kommt keine Firma mit. Jeder Handgriff, jedes Gebet, jede Sekunde, jede Zeit und Kraft in diese Arbeit hineingesteckt, ist niemals umsonst. Paulus ermutigt seine Korinther mit folgendem Satz. 1. Korinther 15, 58. Meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Unsere Arbeit. Ja, wirklich all unsere Arbeit, die wir auf dieser Welt, und zwar für diese Welt verrichten, die hat letztendlich keinen Bestand. Dabei meine ich auch alle gute und hilfreiche Arbeit. Die Häuser, die wir bauen, die Freizeiten, die wir haben, ja auch die Personen, die wir lieben. Alles wird vergehen und nichts hat Bestand, wenn es nicht in Verbindung mit dem Herrn Jesus und für Gott getan wurde. Der ältere Sohn hätte sich eigentlich dankbar erweisen müssen. Dankbar, dass er nicht so ein sinnloses und nichtiges und schlimmes Leben führen musste wie sein Bruder. Er hätte dankbar sein sollen, dass er in einem Reich mitarbeiten durfte, das nicht untergeht und wo auch seine Arbeit mit verwoben wird in den großen Plan Gottes. Aber er unterschied sich nicht von seinem Bruder. Er kreiste auch nur um sich selbst. Und so war er keinen Deut besser. Er wusste es nur nicht. Er meinte, er wäre besser, aber er war es nicht. Der zweite Punkt. Daheim ohne Freude. Nachdem der Sohn so dem Vater mit Vorwürfen bedacht hat. Als er deutlich machte, dass er nie einen Bock bekam, um fröhlich mit seinen Freunden zu feiern, da sagte sein Vater: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Alles, mein Sohn, was mein ist, gehört dir. Hat er das nicht gewusst? Also menschlich gesehen ist es doch so, wenn der Jüngere sein Erbe bekommt, er ist ausbezahlt, dann müsste doch der Ältere wissen, das andere gehört mir. Warum ist der ältere Sohn so negativ, so in sich gekrümmt, so voller ungerechter Vorurteile seinem Vater gegenüber? Der Vater gönnt mir nichts. Es gibt keine Freude in der Abhängigkeit von einem solchen Vater. So denkt die Welt. So denken diejenigen, die Gott nicht kennen. Sie sehen Regeln, Gebote, Paragraphen, Gesetze, Einschränkungen, Zäune, ein mühsames und freudloses Leben. Du wirst Christ? Na dann, mach dich auf ein fades und langweiliges Leben gefasst. Mein herzliches Beileid. Wisst ihr, der Sohn hat nie sich mit den Gaben und Geschenken seines Vaters beschäftigt. Er hat mit ihm niemals wirklich darüber gesprochen. Jetzt bricht es vorwurfsvoll auf. Es bricht auf, was in seinem Herzen ist. Hätte er nicht mit seinem Vater schon viel früher vertrauensvoll reden können? Über alles? Auch über dies? So ist es bei manchen Christen. Sie wissen nicht wirklich, was es bedeutet, seine Sorgen und Freuden mit Gott zu teilen. Sie reden mit ihrem Vater nur das Nötigste und das für circa 3 Minuten am Tag. Dass da keine gute Beziehung entstehen kann, muss doch jedem klar sein. Diese Christen machen sich ihr eigenes Bild von ihrem Vater. Sie reden vielleicht noch schön von ihm in anderen Gemeinschaften, so, ja, Gott ist so gut und so. Und innerlich sieht es ganz anders aus. Sie zweifeln, ob ihr Vater sie überhaupt segnet oder beschenken will. Man tut schauspielerisch etwas nach außen und wie gesagt innen, ja, ganz anders. Der zu Hause gebliebene Sohn kannte nicht die Geschenke seines Vaters. Kennst du sie? Erfreust du dich an ihnen wirklich? Also nicht, dass du es nur anderen erzählst, ja, Gott ist so gut, sondern dass du das selbst auspackst und sagst, ja, ich danke dir, dass du zum Beispiel mich begleitest, Herr Jesus. Danke, dass, wenn ich zu dir spreche, dass du mich hörst. Rechnest du mit den Geschenken? Ja. Manche sagen, ja, ich freue mich, dass ich in den Himmel komme. Das ist auch gut so. Und du wirst auch herausgefordert werden, wenn du einmal in deiner Sterbestunde auf dem Bett liegst und du weißt, es geht bloß noch in eine Richtung. Aber es kann möglich sein, dass dich dann so große Zweifel ja überfallen, weil du vorher noch nicht die anderen Geschenke des himmlischen Vaters ausgepackt hast und mit ihnen gelebt hast. Verstehen wir? Du kannst jetzt schon üben, ja, dass auch in deiner Sterbestunde du es leichter erfassen kannst, der Himmel darf auch mir gehören und bald holt mich der Herr Jesus ab. Vertraue, dass alle Dinge, die dir widerfahren, auch zum Besten dienen. Natürlich, sofern du Gott liebst. Vertraue, dass er deine Gebete erhört und dich leiten will. Tu dies, indem du dich wirklich, aber auch mit Gott beschäftigst. Packe die Geschenke Gottes aus. Ich bin überzeugt, dass Gott noch viel mehr dir zeigen will und du nicht neidisch sein musst auf Menschen, die Gott nicht dienen oder nur sehr unzureichend dienen. Sie schneiden sich ins eigene Fleisch. Glaub's mir. Am Ende, wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, werden wir eher da traurig sein, dass wir Gott nicht mehr gedient haben, wie dass wir gesagt haben, oh, das war so. Versteht ihr? Dahin geht's. Sie kennen die Segnungen nicht, die Gott für sie bereitstellt. Und viele müssen sich somit selbst Segnungen und Freuden verschaffen, weil sie nicht in Gott Freude haben. Müssen sie sich andere Segnungen schaffen. Ja. Der verlorene Sohn konnte nur fröhlich sein mit seinen Freunden. Ja. Wir dürfen sicher sein, dass der Hirte für das Wohl seiner Schafe sorgt. Ist das so? Denkt in eurem Herzen nach, ob dein Herz auch ja sagt. Ja? Wir dürfen sicher sein, dass der Hirte für das Wohl seiner Schafe sorgt. Er bleibt der gute Hirte. Dritter Punkt. Dabei sein ohne Liebe. Ohne Liebe zum Vater und ohne Liebe zum Bruder. In diesem Bibeltext springen wir jetzt noch mal ein bisschen nach oben. Der Knecht, der von dem älteren Sohn gefragt wurde, gibt jetzt Auskunft, warum ein Fest im Haus des Vaters gefeiert wird. Da heißt es, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete mit ihm oder zu ihm. Als der Ältere von der Reaktion des Vaters hörte, wurde er zornig. Er wäre sicher nicht zornig geworden, wenn der Vater seinen Jüngsten wieder weggeschickt hätte. Dann wäre nämlich Gerechtigkeit geschehen. Dann hätte es sich auch gelohnt, dass ich immer so anständig zu Hause geblieben wäre. Und auf alle Böcke hätte ich dann auch verzichtet. Aber das ist nicht geschehen. Nein, gerade das Gegenteil ist eingetroffen. Der Vater feiert ein Fest, was er noch nicht mal zu meinem 10-jährigen Dienstjubiläum durchgeführt hat. Tja, das ist doch die Höhe. Wir haben es schon in der Überschrift hier gesehen. Und wir können es mit dem Zorn des Sohnes begründen. Der ältere Sohn hat keine Liebe zum Vater und auch nicht zu seinem Bruder. Er kann sich nicht in den Vater hineinversetzen, wie der Vater gelitten hat, als der Jüngere weglief. Der Vater hat um seinen Sohn getrauert. Er hat ihn als verloren gesehen. Verloren bedeutet, nicht mehr in Verbindung zu sein. Der Vater dachte über sein eigen Fleisch und Blut nach und er trug Leid. So eine brutale Scheidung. Das traf mitten ins Herz. Und der Sohn sah nur sich und interessierte sich eigentlich nicht für den Vater, der unter diesem Verlust litt. Ja, es machte ihn sogar wütend, als der Schmerz des Vaters sich in Freude verwandelte und er dann ein Fest machte. Aber sehen wir hier auch den Vater? Der Vater geht auch zu diesem Sohn hinaus. Er ergreift hier die Initiative. Auch der älteste Sohn soll nicht verloren bleiben. Er ist doch auch sein Junge. Verloren? Kann man verloren sein, obwohl man so nah beim Vater war? Sehen wir uns noch die Bitte des Vaters an seinen Sohn an. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Hatte dieser Sohn denn seinen Bruder lieb? Litt er wie der Vater darunter, seinen Bruder bei den Huren und später bei den Schweinen zu sehen? Er wusste doch Bescheid. Das donnerte er doch dem Vater direkt vors Gesicht. Dieser, dein Sohn ist gekommen, der dein Gut mit Huren vergeudet hat. Dieser, dein Sohn. Er hat dein Gut vergeudet. Er wusste Bescheid und litt nicht darunter. Es war nicht sein Bruder, sondern nur noch der Sohn des Vaters. Und das musste der Vater anhören. Diese Geschichte lässt der Herr Jesus mit der Bitte des Vaters enden. Wir bekommen nicht gesagt, ob der Ältere auch umkehrt und auch zum Herzen des Vaters kommt, sich von Herzen auch über seinen verlorenen Bruder freut. Wisst ihr, das ist die Tragik, dass der ältere Sohn sich selbst als gut ansah und der Vater musste sich vor ihm rechtfertigen. Der ältere Sohn hat die feste Tatsache, die Gott durch Paulus hat niederschreiben lassen, nie verinnerlicht. Da heißt es, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Ohne echte und hingegebene Liebe zu Gott ist all unser Glaube und all unser Tun ganz und gar nichts, völlig verloren und vergebens. Der ältere Sohn ehrte seinen Vater nicht. Er ehrte ihn auch nicht, indem er seine Gebote hielt. Er hielt ihn deshalb nicht, weil er ihn nicht liebte. Er war dabei und auch nicht dran. Ja? Er war dabei und doch nicht dran. Wie heißt es im Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1 und 2? Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Und daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Liebe zu Gott und Liebe zum Bruder, zur Schwester, ist das Erkennungszeichen, dass man zur Familie Gottes gehört. Sehen wir auch, wann das Handeln der Gebote kommt, in blauer Farbe. Es kommt nach der Liebe. Dieser Gedanke hat mich auch in die Offenbarung geführt, als der Herr Jesus seine Gemeinde beurteilt, das heißt, seine Leute, die für ihn leuchteten. Die Gemeinde in Ephesus, da sagt der Herr Jesus Folgendes: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Sehen wir, wie wichtig es dem Herrn ist, dass man in der ersten Liebe bleibt. Die Liebe, die ein Mensch hat, wenn er zum ersten Mal die Gnade Gottes ergreifen durfte. Und in dieser ersten Liebe sind auch die ersten Werke vor Gott angenehm. Warum? Weil die hingegebene Liebe zu Gott jedes Werk wertvoll macht. Leider haben die Jünger in Ephesus genau das verlassen. Sie taten noch Werke, aber nicht mehr in der hingegebenen Liebe. Was geschieht, wenn sie dabei bleiben? Diese Gemeinde wird untergehen. Ähnlich auch die Gemeinde in Laodicea. Da sagt der Herr Folgendes: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und erkennst nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und entblößt bist. Auch hier sagt der Herr deutlich, dass laue Christen er ausspucken wird. Christen, die zwar Werke tun und Arbeit leisten, aber doch mit halbem Herzen. Es fehlt die Hingabe an Gott und die Liebe zu ihm. Sie sind wie der ältere Sohn mit sich grundsätzlich zufrieden und haben doch mit Gott keine Beziehung. Beide Gemeinden sind untergegangen und haben somit die Warnung von Jesus ignoriert. Wir werden auch untergehen, wenn wir nicht die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitgeschwistern pflegen und so auch Gott dienen in Hingabe. Wir haben gehört, der angepasste Sohn diente ohne Erfüllung, war dabei oder daheim ohne Freude und dabei ohne Liebe. Alles hat gefehlt. Er war ein Scheinsohn, ein Scheinchrist und hat es nicht gemerkt. Alles ist und war vergeblich, alles. Es besteht kein Unterschied zwischen ihm und dem jüngeren Bruder. Ein wirklich gesunder Christ sieht seinen Einsatz für Gott als höchste Ehre an. und es erfüllt ihn mit tiefem Dank, ja, am Reich Gottes mitbauen zu dürfen. Er schaut nicht auf die anderen, sondern auf seinen Herrn. Von diesem Herrn weiß er sich in vielen Dingen beschenkt. Er kennt seine schöne Stellung als Sohn. Er freut sich an der Führung seines Herrn und den Plan, den sein Herr mit ihm hat. Er weiß um das offene Ohr seines Herrn und um dessen Absicht, dass er einmal gut nach Hause in den Himmel kommen soll. Ja, ein gesunder Christ liebt seinen Gott mit großer Liebe und freut sich über seine Geschwister und besonders über die, die wieder zurückkommen. Wie ist es in deinem Leben? Denke darüber nach und mach aus dem Gehörten ein persönliches Gebet. Amen.